Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben es gesehen, die Weihnachtswunder, sie geschehen wirklich. Antoine Dupont, de retour. Er hat den meisten Applaus gekriegt, egal was passiert ist. Also ich glaube, der größte Applaus war, als er zum Aufwärmen in der ersten Halbzeit seine Jacke ausgezogen hat. Und trotzdem, beim Topspiel zwischen Toulouse und Racing, war nicht seine Rückkehr nach 9 Monaten die größte Geschichte, sondern eine Aktion kurz vor der Halbzeitpause. Eigentlich redet man ja nicht über solche Dinge, aber eine Situation, die man schon im französischen Rugby seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Wie Patrice Collazo gesagt hat, man rechnet als Trainer mit vielen Dingen, aber nicht mit schierer Dummheit. Oscar, hast du das Topspiel gesehen und was ist dir durch den Kopf gegangen, als du die...
Das war der Zinedine Zidane Gedächtniskopfnuss, die wir dort sehen durften. Ja, das war natürlich die rote Karte da von Racings Hagler, der die Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, nochmal für die Männer aus der Hauptstadt nochmal deutlich verringert hat. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Ja. Man muss es gibt keinen, nichts, wie man diese Aktion irgendwie verteidigen kann, weil es war, also vielleicht, Halbzeit war eigentlich vorbei und ja, Leo Cabronneau hat sich bereit gemacht, den Ball nach hinten zu Hugo Seyn zu passen, der den Ball jetzt auskicken sollte. Und ich glaube, Yannick Tarit dachte oder hat geglaubt, dass Elias ihm, also Cabronneau, ein Bein gestellt hätte. Ich glaube, ich habe nicht gehört, dass sich jemand öffentlich zu den Gründen geäußert hat, aber so, wenn ich die Bilder interpretieren müsste, wäre es das. Und hat ihm volle Kanne eine Kopfnuss in die Rippen gegeben. Und glatt rot. Ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion drum. Es war dann aber trotzdem so, dass Toulouse in der doppelten Überzahl, die sie dann Anfang der zweiten Halbzeit hatten, weil dann kurz vorher, eine Minute vorher hatte, oh Gott, den Namen kann ich schon wieder nicht aussprechen, Ravutamada, irgendwas in die Richtung. Ich bitte um Entschuldigung, als jemand mit einem komplizierten Nachnamen ist das, weiß ich, dass es schwierig ist. Aber sie hatten 10 Minuten doppelte Überzahl. Und kurz danach nochmal 10 Minuten doppelte Überzahl, nachdem Tuisova gelb gesehen hatte. Aber sie haben zumindest aus diesen ersten doppelten Überzahlen nicht viel gemacht. Ich glaube, gar keine Punkte mitgenommen. Es ist jetzt nicht so, dass das
Wenn wir schon dabei sind, können wir einmal das Ergebnis auch nachreichen. Ne? Also am Ende ging es dann 48-24 aus. Also dann schon deutlich.
Mit Offensivbonus auch. Aber es zur Halbzeit. Und auch nach diesen ersten 10 Minuten doppelte Überzahl hätte es nicht so ausgehen müssen.
Hätte Fahrradkette.
Kannst du dir am Ende nichts von kaufen? Ich glaube, das, was am Ende übrig bleibt, sind Antoine Dupont ist zurück. Wobei ich ehrlich sagen muss, also meine seine Leistung wurde ein bisschen kritisiert. Ich verstehe gar nicht weshalb, aber ich glaube, es ist halt einfach, wenn du der beste Spieler der Welt bist und ein Spiel hast, das einfach nur gut ist.
Man muss auch fairerweise sagen, das letzte Mal, als er zurückgekommen ist, hat er in 12 Minuten 3 Versuche gelegt. Aber das ist auch schwer zu toppen.
Ja, stimmt. Er hat gut, also man kann nicht sagen, dass es keinen spürbaren Unterschied gemacht hat, dass er eingewechselt wurde. Also es war schon relativ eindeutig, aber er hat halt keine 3 Wunderpässe gemacht und 5 Versuche gelegt. Und ich schätze, das reicht, wenn du dieses Level hast, um ein schlechtes Spiel zu machen.
War natürlich absolut lächerlich.
Ja, ich muss mich nur gerade Brian O'Driscoll meinte irgendwann, mal nachdem er als Weltspieler des Jahres ausgezeichnet wurde, von da an ging es für ihn persönlich bergab, weil er meinte, ja, die Leute haben gesehen, was sein Standard sein kann und alles andere, was dann unter diesem bester Spieler der Welt Standard war, wurde als schlechtes Spiel gewertet. Bei Dupont dürfte das relativ ähnlich sein. Aber ja, ansonsten Peter Aki groß verabschiedet mit einem...
Stimmt, wurde auch
mit einer großen Choreo und einer Applausminute in der 12., was ja seine Nummer auf dem Rücken war. Eigentlich sehr bewegend.
Mit extra Rückenflock. Ja.
Seine Mitspieler, die auf der Pressekonferenz vorm Spiel noch in Tränen ausgebrochen sind. Schon, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was da für ein menschlicher Verlust auch hintersteht. Aber ja, das sind, glaube ich, die drei Dinge, die man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Aber bevor wir zum Rest der Top 14 kommen, wir haben einen relativ
fetten, dicken Newsblock.
Und ich fange an mit dem Punkt, der ganz hinten auf der Liste steht, weil wir per E-Mail eine Bitte bekommen haben, der ich persönlich sehr, sehr gerne nachkomme, nämlich der Amateur Hour, dem Wunsch, auch ein bisschen größeren Newsblock aus den Amateurvereinen mit einzubringen, aus der Welt des französischen Rugbys, die man vielleicht nicht so allzu häufig hört. Und da habe ich mir jetzt mal spontan drei News-Stories rausgesucht, die ich relativ spannend fand. Nämlich den Cirée Sportive, ein Verein der Fédérale 1, die auch schon seit Ewigkeit in der Fédérale 1 sind, die auch schon in der Fédérale 1 waren, bevor es die beiden Nationals gab, die mal relativ ambitioniert waren.
Das ist sportlich.
Cirée ist ein wirklich kleiner Ort, also ich glaube 12.000 Einwohner oder so in Katalonien, falls es euch nicht sagt, falls euch der Ort nicht sagt, sogar noch weniger, 7.500 Einwohner. Ihr könntet den Verein, wenn ihr das Logo sehen würdet oder wenn ihr das Logo googelt, könnt ihr den relativ eindeutig zuordnen, weil es sieht genauso aus wie das von USAP. Aber waren immer recht ambitioniert für so einen recht kleinen Verein. Hatten damals dann, also da reden wir jetzt von 2016, 2017, haben sich José Guier als Trainer gesichert, ehemaliger All Black, ihr erinnert euch vielleicht, der hatte seine Laufbahn in Narbonne beendet. Was auch eine der schönsten Überschriften, die ich je in der Lokalzeitung gelesen habe. Man hatte relativ große Probleme, damals ja noch in der Pro Deux. Das Gedränge hatte überhaupt nicht funktioniert, eins nach dem anderen kollabiert und man gibt das große Geld für einen Center, beziehungsweise damals war er noch hauptsächlich Flügelspieler aus. Also warum macht man das? Warum gibt man der gefühlt unwichtigsten Position in der Pro De Deux das meiste Geld aus? Sind das die berüchtigten Chromfelgen einer Mülltonne? Das war eine schöne Überschrift. Aber ja, in jedem Fall hat er seine Trainerausbildung gemacht und dann bei Cirée den Trainerposten übernommen, unter anderem auch mit Unterstützung von Stevie Brett, beziehungsweise Steven Brett, der ja potenziell als der nächste USA-Trainer gehandelt wird. Aktuell coacht er ja unter anderem Chris Hisenbeck in Chicago. Könnte aber definitiv der nächste USA-Trainer werden. Also man war schon mal ambitioniert. Und dann hatte man aber lange Probleme, weil das Stadion eigentlich auseinandergefallen ist. Die kleine Haupttribüne, 1000 Plätze. Für 4 Millionen Euro an öffentlichen Geldern wird diese Tribüne jetzt stabilisiert, überdacht und eine die Laufbahn erneuert. Kann man ja immer drüber reden, aber kommunale Sportanlagen ja dann doch eigentlich eine sehr investitionswürdige Sache. Das ist die Formulierung. Limoges, auch ein Verein mit deutscher Beteiligung, über den wir lange nicht geredet haben, hatten ja auch ein Center, der in mehreren Trainingslagern war, auch wenn mir sein Name entfallen ist. Und die deutsche Nationalmannschaft hat, das ist gar nicht so lange her, dass sie Testspiele in Limoges gemacht haben. Wann wird es gewesen sein? 2014, 2016? Was ist
deutsche Beteiligung? Wer ist da beteiligt?
Ich müsste jetzt nochmal googeln. Also es ist ein Center. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich,
hatten wir drüber geredet. Mit dem hatte ich sogar, glaube ich, nochmal U-Nationalmannschaft gespielt.
Es kann sein. Ich meine, dass er letzten Endes das Debüt für die Nationalmannschaft gar nicht gegeben hat.
Ja, aber er hat U20 gespielt und ich habe sein Gesicht noch vor Augen. Er war immer dieser eine Franzose. Damals, als ich noch kein Franzose war. Er war dieser eine Franzose. Irgendwas mit Brunel, oder? Kann das sein?
Es ist möglich. Ich versuche gerade, den Feind hier gerade in der Liste zu finden.
Ich weiß nämlich, da war nämlich jemand, der hat immer Brunello wurde der genannt.
Effektiv. Nee, Alban Ramet.
Ramet.
26 okay. Mittlerweile. Ich glaube nicht, dass er.
Ist auch gar nicht mein Jahrgang. Ohne ja. Unsinn geredet.
Ich glaube, es gab noch einen anderen aus Massy, der auch Center war, der jetzt mittlerweile aber in Saint-Denis Drancy, irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich glaube, ich weiß, von wem du redest. Aber ich meine, der war bei Massy. So ein relativ kräftiger aus den Pariser Vororten.
Emmanuel,
Ja, ich
ja.
glaube, ich weiß, von wie du
Irgendwie so,
meinst.
ja.
Nein, Aubameyang ja, war in zwei Trainingslagern, meine ich, aber also wir haben hier im Podcast in jedem Fall über ihn geredet, aber er hat, glaube ich, nicht für Deutschland gespielt. Aber war ja unter anderem ein Verein, der mit viel Geld mal hochgepropft wurde.
Riesiges Stadion
Ja, ein
hat.
richtiges Stadion. Ich meine, der Kader auf dem Papier ist immer noch relativ krass, unter anderem Nwaneu Kwadwo, der ja, hat er für Fiji oder für Frankreich gespielt? Ja,
Für
französischer
Frankreich.
Nationalspieler, lange bei Clermont gewesen. Alexandre Tsitsipas, georgischer U20-Nationalspieler. Der hat ja zwischenzeitlich, war das ja wirklich ein richtig krasser Kader, in Romain Faure auf der Neuen noch. Darf man wirklich nicht unterschätzen, was die für einen Kader noch haben. Läuft aber sportlich nicht so doll. Wie dem auch sei, ein neuer Präsident nach 21 Jahren wird Franck Dufour, ein neuer Präsident, ein Keramikunternehmer, wie könnte es in Limoges anders sein? Dort gibt es nur Keramik und Müll. Das sind die zwei Dinge, die es da gibt. Und er produziert unter anderem Uhren und was auch immer. Das Unternehmen hat wohl einen Jahresumsatz von knapp 30 Millionen Euro. Mal sehen, wie viel davon am Ende bei Usal landet. Und als letzte Nachricht, Lens Section Paloise, also das mittlerweile Zweitligateam der Frauen von Pau, hat auf dem Macron Campus, wie das neue Trainingsgelände der Section Paloise heißt, einige oder eigene, vielleicht auch einige, aber hauptsächlich
Aber
eigene.
da handelt es sich wahrscheinlich um Macron, den
Ja,
Sportartikelhersteller, nicht um
ja,
den.
ja, ja, ja,
Also,
Entschuldigung.
um das nochmal wieder.
Das ist nicht immer ganz eindeutig. Ja, der Sportgerätehersteller und Sponsor von, was war, Ausstatter von Pro. Genau, die haben ja dieses neue Trainingszentrum, das sie im Sommer eröffnet haben, und dort bekommen die Frauen jetzt auch ihre eigenen Trainingsräume. Wollen wir weitermachen mit Transfer-News?
Ja, würde ich sagen, wahrscheinlich die größte News, Courtney Lowes nach Paris, Fragezeichen, ist jetzt auch schon 37, deswegen, boah, weiß ich nicht, kennt Gustavo, den Trainer in Paris, ja noch persönlich, müssten entweder trainiert worden sein oder sogar zusammen gespielt haben, aber wenn man sich das Budget anschaut und das Alter, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch etwas, ja, Interessanteres vielleicht, und zwar Tevita Bangai Junior ist im Probetraining bei Biarritz. Dieses Mal.
Ich war sehr überrascht. Ich gehe davon aus, dass die meisten Hörenden dieses Podcasts ihn nicht kennen werden. Ich kannte ihn ehrlicherweise auch nur aus einem anderen Grund, aber der Mann hat irgendwie 300 oder 250 NRL-Spiele, also australische Rugby League, und hat dann bei den Catalan Dragons unterschrieben und hat jetzt den Versuch oder will jetzt irgendwie. Also im Rugby League ist er tonganischer Nationalspieler, hat irgendwie drei Länderspiele für Tonga und ein State of Origin-Spiel für New South Wales. Also was ja dann doch bei vielen Rugby League-Fans noch höher angesiedelt wird als Nationalmannschaft, war dann bei den Catalan Dragons und hat dann gesagt, er will die WM in Australien spielen und deswegen sich im 15er Rugby probieren. Und sein erster Schritt war dann bei Le Cat in der F2 zu unterschreiben, also sechste Liga. So, ja, da wirst du es zur WM schaffen.
Ich habe den Mann gerade mal gegoogelt und der in der 6. Liga, das ist ja schon fast Körperverletzung. Also das ist echt ein kräftiges Kerlchen.
Ja. Er hat ein paar Spiele für Le Cat gemacht. Wurde groß vorgestellt. Le Cat ist ja so ein Verein, die fallen gerne mal mit solchen Spielern auf. Ansonsten recht familiärer Verein, aber die haben Flair fürs Große. Hatten unter anderem den ehemaligen Siebener australischen, den Kapitän der australischen Siebener Rugby-Nationalmannschaft und seinen Zwillingsbruder im Kader. Das war dann teilweise schon, aber eben in der Breite nicht tief genug aufgestellt. Aber gut, die haben ihre Freude. Aber da wird man gespannt sein. Biarritz sicherlich nicht das einfachste Pflaster, um einen neuen Sport, einen halb neuen Sport zu lernen. mal gespannt sein. Aber ich glaube schon, dass er sich auf dem Kunstrasen vom Aguilera durchaus wird austoben können.
Aber wenn der Vertrag genommen wird, ne?
Das ja, das stimmt. Das ist ja noch ein bisschen offen. Aber eigentlich, so viel kannst du damit nicht falsch machen. Der kann Ball fangen und er kann gerade ausrennen. Und in der Pro de Deux reicht das eigentlich schon bei einem nicht ganz Top-Verein. Wobei.
Er ist nicht Gilf, aber ich denke doch, er wird
ja
das finden.
Ja.
Ich habe mir gerade auch mal seine Highlights angeschaut. Von 2015.
Ja, also ich meine, das hat seine Gründe, weshalb er bei den Catalan Dragons am Ende gelandet ist. Also, und irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber spricht nicht dafür, dass deine Karriere gut läuft.
Ist Abraham Papali hat auch vorher 13 Rugby in Frankreich gespielt, bevor er dann bei Brief unterschrieben hat. Also.
Es ist ja. Man kann ja über
aber
man
ja,
kann über Rugby League ja viel, viel sagen und vieles mit Recht, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass es ein Sport ist, der einen nicht auch in vieler Hinsicht auf eine Rugby-Karriere vorbereiten kann.
Fair, fair. Ja, ich glaube, es ist eine gute Nummer 8.
Ja.
Auch im 15 Rugby. Das ist, glaube ich, für Pro de Deux. Muss dann eigentlich nicht in die Gasse, muss einfach den Ball nehmen und hart rennen. Fertig. Und gut tackeln und fertig ist.
Man darf sich halt, also er darf sich keine Illusionen machen, dass er auch ein Rugby Union Prop sein könnte. Naja, apropos Vereine oder apropos Instanzen, die Gerichtsverfahren verlieren, France Rugby haben das nächste verloren. In Bezug auf das
13 Millionen Euro futsch jetzt.
Ja, es ist schon, ich weiß nicht, ob sich wirklich noch viele daran erinnern, aber es gab mal dieses Projekt des Grand Stade de Rugby in Yvelines war es, glaube ich, also einem Vorort von Paris, und dort wollten sie ein Stadion mit 80.000 Plätzen bauen und dazu eine Rugby Village mit irgendwie 200 Fanwohnungen und Fanbungalows und Hotel und Casino und, ne, Casino nicht, aber gefühlt, mit allem drum und dran, wo dann eben das Top-Kartaus-Finale und die Länderspiele stattfinden konnten. Ich muss sagen,
was der Rugby-Fan so braucht, ne?
Ja. Ich meine, überdacht und richtig für Konzerte ausgelegt. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich, zu dem Zeitpunkt fand ich den Plan eigentlich gar nicht so dumm. Weil es gab damals, gab es die Arena noch nicht. Das heißt, du hattest nur das Stade de France für größere Konzerte. Und das Stade de France für den französischen Rugby war extrem teuer. Also es war wirklich ein extrem teures Stadion. Und dass du jetzt eigentlich in eine Position kommst, wo dir die Leute, die das Stade de France vermarkten, eigentlich zu Füßen liegen und dir jeden Deal ermöglichen, den du haben willst, das war zu dem Zeitpunkt ja absolut nicht abzusehen. Und zu dem Zeitpunkt war das Stade de France für den französischen Rugbyverband ruinös. Und man hat halt gesehen, was Twickenham für den englischen Rugbyverband macht. Gut, auch diese Meinung muss man vielleicht ein bisschen revidieren. Aber trotzdem, also die Logik hat für mich Sinn ergeben. Aber die Bauprozesse waren schon angestoßen. Bernard Laporte hat seinen Wahlprozess oder seinen ganzen Wahlkampf darauf ausgerichtet, dieses Projekt zu stoppen. Das hat er dann auch gemacht, und weil er damit ja massiven Vertragsbruch an einem guten Dutzend Parteien begangen hat, sind seitdem, ja, also jetzt weitere 600.000 Euro dazugekommen, aber eben zu 12,7 Millionen Euro Strafzahlung, die sie bereits gezahlt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, 13,5 Millionen Euro an Strafzahlung ist immer noch weniger als die 150 Millionen Euro, die sie damals für das Stadion berechnet hatten. Es waren andere Zeiten. Es war mal günstiger, ein Stadion zu bauen.
Dafür kriegst du heute nichts mehr.
Heute kriegst du dafür 20.000 Plätze in Valence. Gefühlt. Ja, es waren andere Zeiten. Aber na gut, es war natürlich auch ganz anders subventioniert. Also das muss man natürlich auch sagen. Dass da sehr viel öffentliches Geld drin steckte. Wo auch, aber nur kurz, um diesen Satz zu Ende zu führen, das ist natürlich Geld, das dem französischen Amateur-Rugby trotzdem fehlt.
Eben. Hätte man sich ja auch vorher überlegen können, ob man sowas baut oder nicht.
Ja. Oder ob man es
Wenn man jetzt um
durchziehen muss im Zweifelsfall.
13 Millionen reichen. Ja.
Aber gut, sei es drum. Wie gesagt, Stade de France war damals eine andere Situation. Öffentliche Gelder, apropos. Kommen wir zu Massy.
Die stimmt nämlich für einen Anteilsverkauf und gegen die Fusion mit Suren. Wir hatten ja Diskussion nochmal im Podcast, das ist glaube ich vor ja, 2, 3 Wochen war das gewesen, wo wir darüber gesprochen hatten und eigentlich davon ausgegangen sind, dass es durch ist, dass also sich die beiden Pariser Vororte fusionieren werden. Dem ist jetzt nicht so, sondern Massy hat eben beschlossen, dass sie 6% der Anteile der Association eben ja, veräußert werden sollen und man hofft, dass man sozusagen so 250.000 Euro bekommt und damit die aktuell noch fehlenden 100.000 im Budget ja zumindest irgendwie so stopfen kann, bis dann die öffentlichen Subventionen dazu kommen. Die Frage ist nur, wer möchte Massy kaufen? Das ist ja immer so das Problem, ne?
Ja, also es ist auch tatsächlich, also ich habe mich hier durchaus...
Vielleicht für all die nicht wissen, Massy, Drittliga-Verein, Suren auch ein Drittliga-Verein. Die sind beide, sag ich mal, ein Pariser Vorort. Suren ein bisschen näher und Massy ein bisschen weiter weg, aber sagen wir mal 20 Minuten entfernt voneinander.
Ja, und beide mit ähnlichen Problemen, mit unterschiedlichen Vorteilen, aber mit unterschiedlichen, mit ähnlichen Problemen. Und ich habe mich ja sehr positiv über diese Fusion geäußert, weil ich gesagt habe und auch weiterhin sagen würde, naja, wir sehen ja eigentlich, dass es bei beiden unabhängig voneinander nicht funktioniert. Warum nicht gemeinsam? Weil, also bei vielen, bei 90% der Vereine würde ich sagen, bleibt, erhaltet eure Geschichte, erhaltet eure Identität. In Syrens Fall hat man keine Identität. Und im Fall von Massy
hat man kein Geld.
Man hat kein Geld.
Und keine Fans.
Keine, das ist ja eben die Sache, ne? Also was ist das Schlimmste, was passiert?
Ja, die haben mal kostenlose Tickets verteilt und es kamen, glaube ich, nicht mal 1.000 Menschen ins
Und das waren zu so Zweitliga-Zeiten.
Zweitligaspiel.
Und aktuell, wie gesagt, das, und du sagst ja, wer soll es kaufen? Also sie haben wohl Zusagen in Höhe von 180.000, 190.000 Euro für diese Anteile. Aber das ist natürlich trotzdem noch weniger, als man sich erhofft. Davon müssen 100.000 Euro in das Budget in diesem Jahr gesteckt werden. Ja, es kommen auch noch öffentliche Subventionen mit Ende des Kalenderjahres, werden öffentliche Gelder wieder verteilt oder mit Start des nächsten. Aber dann hast du noch was? 50.000, 60.000, 70.000 Euro, für, um wieder zu investieren? Das ist jetzt halt auch nicht die Welt. Und Massy, gerade in der Liga Vida Nacional, die, wo du keine Fernsehgelder hast und nur von Sponsorengeldern lebst, und ja, jetzt kommt vielleicht wieder ein bisschen Sponsorengelder dazu, weil einige haben ja ihre Sponsoring-Verträge gekündigt, als es hieß, dass man fusionieren möchte, kommen vielleicht zurück, wer weiß, aber man wird keine großen Sprünge machen, und die letzten Male, der sie in der Pro de Deux waren, hat das ein Jahr gehalten und dann waren sie wieder weg, und realistisch gesehen, der Pro de Deux von heute, wirst du es als Massy alleine, die ihren einzigen Vorteil, den sie über 10 Jahre hatten, nämlich eine wirklich fantastische Jugendarbeit, Akademie. Ja, führt ja kein Weg dran vorbei.
Aber das bringt einem eigentlich auch nicht so viel, weil Leute jetzt wissen, dass die Akademien gut sind und sich die Spieler ja wegkaufen. Das muss man einfach so hart so sagen, ne? Also einfach, wenn man sich schon anschaut, was in den großen Pariser Vereinen Racing und Stade Français an Spielern in Massy rumläuft, das ist ja verrückt. Allein jetzt Stade Français, du hast ja Lester Etienne, Pierre Chassago, Léo Barré, Seko Makalou. Da sind wir schon bei 4. Und glaube ich noch mehr. Julien Delbois, der 12er auch, 5. Ich gehe gerade den Kader durch, ob ich ihn vergessen habe. Ja, aber das sind ja schon.
Ja, aber halt, ne? Die Sache ist halt.
Und Racing ist es ja genauso.
Massy war. Es stimmt, dass kaum ein Verein so viele Spieler oder kaum ein Amateurverein so viele Spieler jemals für die Nationalmannschaft produziert hat wie Massy. Aber wir reden hier von anderen Zeiten. Wir reden hier von Zeiten, wo. Gut, die sind auch nur 10 Jahre her, aber wer hat denn früher Jugendarbeit gemacht? Das war Clermont, das war Toulouse. Ja, und das war es eigentlich schon wieder. Wer hat denn sonst Jugendarbeit gemacht?
Und Massy.
Und heute guckt ihr an, was Po innerhalb von einem Jahr ausspuckt. Guckt ihr an, was in Bordeaux innerhalb von wenigen Monaten an jungen Spielern nachkommt. Ist halt nicht mehr vergleichbar. Und dann kommst du eben mit deinen 20 Fans und... Ich meine, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ist natürlich auch ein Verein, den du als Deutscher unterstützen kannst, weil du hast ja mit Siegfried Fissi-Johoi jemanden, der sogar mal in Heidelberg gespielt hat. Aber da hört es halt auch schon wieder auf, ne? Und ich habe persönlich schon gedacht, dass das Versprechen von dem Investor aus Syrien von 6 Millionen Euro in den nächsten 2 Jahren relativ verlockend ist. Massi hat ein Budget von 1,6 Millionen Euro, die nicht gedeckt sind. Naja, kann man. Ich fand es schwierig. Aber.
Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also, dass Syrien sich dauerhaft in der zweiten Liga festsetzt, das halte ich doch schon für sehr.
Ja, beide eigenständig haben eigentlich nicht mal in der dritten Liga eine Zukunft. Aber muss man schauen. Ich verstehe natürlich auch, dass man seiner Vereinsidentität hängt. Frage der Fans, auch wenn Massi sie nicht hat, in Frankreich gibt es sie doch. Und es gibt ein neues Fanbündnis, das Kollektiv des Supporters de Rugby, bestehend aus den BOC, den Bayonne Origine Certifié, dem größten Fanclub in Bayonne, die sich die gleiche Bezeichnung gegeben haben wie Schinken. Rugbiter oder Rugbitero, was der größte Fanclub von Béziers ist. Miritzeko Mutilak von Biarritz, der größte Fanclub von Bordeaux. Die Bagnard von La Rochelle, die kennt ihr alle aus dem Fernsehen. Das sind die Typen, die in diesen gelb-schwarzen Streifen im Stadion sitzen. Die Ultra Sapiac, die Onyarmada, der größte Fanclub von Pro. Die Trebucares von Perpignan, die Fils Bessagne von Toulon, die ja schon seit Jahren auch eine Fanfreundschaft mit Bayonne haben. Die 8 großen Fanclubs von Toulouse und der Fanclub von Paris die Virage Lutèce haben sich also zusammengeschlossen. Was genau dahinter steht, ist noch ein bisschen offen, aber es ist schon relativ, also ich halte es für erwähnenswert, auch wenn sie sich bis jetzt nur das Einzige, was sie gemacht haben, eine Charta zu veröffentlichen, eine Charta, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, zu veröffentlichen, weil wir reden hier schon von, also wie gesagt, BOC, bis BOC, Rugbitero und die Trebucares und Fils Bessagne sind wirklich die 4 wichtigsten Fanclubs im französischen Rugby. Wir reden hier wirklich von.
Und dafür gibt es nicht so viele, muss man auch sagen, ne? Also so viele Fanclubs.
Ja. Und also die wirklich auch eine. Man kann immer dazu stehen, wie man will, aber ob es jetzt nur Montauban, Perpignan, Toulon-Bayonne, die wirklich eine lebendige Ultraszene vorantreiben, die es vorher im Rugby einfach nicht gab. Klar, Paris, die Fanclubs von Toulouse. Und wobei Biarritz eigentlich auch. Eigentlich kann man das auch schon fast als Ultraszene bezeichnen. Die sind auch relativ aktiv. Aber die treiben das schon voran. Aber trotzdem ist es eben, dass du sagst, du hast diese Ultraszenen, die aber eben auch mit den von Toulouse und Paris die recht konservativeren Fanclubs vereinen. Und ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube schon, dass es ein kritischer Zeitpunkt ist. Wenn wir sehen, was in den letzten Jahren unter anderem beim Derby zwischen Montpellier und Perpignan immer mal wieder vorgekommen ist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ist es, glaube ich, ein relativ kritischer Zeitpunkt. Ein letzter Punkt, den ich einfach nur mit aufführe, weil, ja, mal schauen. Ich bin gespannt, was draus wird. Präsident der LNR hat Yann Roubert, ehemals Lyon, hat mehr Teams aus nicht.
Auch neu gewählt dieses Jahr, ja. Erst, glaube ich, ne? Ist auch im ersten Amtsjahr.
Hat unter anderem neben der Salary Cap Revolution, wo es hauptsächlich um die Kredite für Nationalspieler geht, mal schauen, was daraus wird, hat er gefordert, dass man mehr Teams aus nicht traditionellen Rugby-Regionen braucht. Was jetzt erstmal eine recht vage Forderung ist, eine Sache, die ja schon seit Jahren angestoßen wird. Unter anderem wurde mal ja.
Was soll das denn konkret heißen?
Ja, vor Jahren gab es mal diese Diskussion, soll es in der Pro de Deux einen Wildcard-Platz für Teams aus dem Norden geben? Der französische Rugbyverband hat dann unter anderem ja die U20-WM in Vannes stattfinden lassen, ja mit sehr großem Erfolg. Wir sehen alle, was daraus geworden ist. Und dann dann hatten sie in der F1 unter anderem mal diesen Pool d'Access oder Pool Promotion oder irgendwie sowas in der Richtung. Mit den aufstiegsberechtigten Teams und dort hat man bevorzugt nordfranzösische Teams aufgenommen. Ehrlicherweise sehe ich es gar nicht so dringlich. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es ein nicht lobenswertes Ziel wäre. Ja, natürlich ist es ein lobenswertes Ziel. Aber wenn man sich die zweite und vor allem die dritte Liga anguckt, sehen wir schon, dass da Bewegung drin ist. Wann jetzt mal, ist jetzt mal eine Geschichte. Ne, wäre auch eine, die, auch in der nicht traditionellen Rugby-Region. Aber meine, in der National hast du mit Lille, mit Rouen, Rennes, hast du schon drei Teams. Und dahinter kommen ja einige nach noch. Nantes ist so ein Team, was definitiv eine professionelle Zukunft hat. Genf natürlich auch.
Wollte ich auch gerade sagen. Und vor allem dieses Prinzip einfach, sag ich mal, Sport ist ja deshalb schön, weil Leistung entscheidet.
Ja.
Und wenn diese Regionen sich entwickeln wollen, dann müssen sie den Weg über die Leistung gehen und dann müssen wir den Weg über die Jugend gehen. Die Jugend für den Sport begeistern, der dann, ja, irgendwann natürlich in Profispielern oder besseren Spielern resultiert und dann, wenn man Jugend begeistert, wenn man Orte begeistert, kommt man auch das Geld der Sponsoren und dann kann man den Sport auch entwickeln und irgendwann dann in der zweiten Liga spielen. Aber dass man jetzt ein Team da einpflanzt, sozusagen so geschenktmäßig, das ist ja irgendwie nicht der Zweck der Sache.
Eine Sache, die ich an der Stelle vielleicht noch erwähnen werde, weil es irgendwie in diesen Diskussionen immer sehr zu kurz kommt und das sage ich vielleicht auch, weil ich in dieser Stadt immer sehr, sehr viel Freude habe, weil sie sehr sportbegeistert ist. Straßburg und Grand Est allgemein, also da gehören ja noch Metz und Nancy und wer auch dann einige Städte dazu, eine recht dicht bevölkerte Region Frankreichs, die komplett ignoriert wird. Ja, die Nationalmannschaft, die spielt in Lille, die spielt mal in Nantes, die spielt also auch mal in der Bretagne, spielt mal im Norden, die spielen überall mal, nur im Grand Est, der ja große Stadien hat. Ob es jetzt das frisch renovierte Stade de la Meinau in Straßburg ist, ob es das große Stadion von Metz ist, was ja auch ein Erstligastadion ist.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Franzosen so Nordfrankreich nicht wirklich als Frankreich deklarieren. Das ist für die meisten schon fast deutsch.
So ich meine, es ist ja auch nicht ganz unfair. Ich meine, das ist immer meine die Frage, die mir, wenn ich mit Leuten drüber spreche, wie definiert man den elsässischen Akzent? Oder so, ja, kennst du Waldmeister? Sprichst ein bisschen badisch aus und du hast elsässisch. Waldmeister. Es ist halt der elsässische Dialekt. Es ist quasi deutsch oder badisch zumindest. Schon sehr, sehr, sehr ähnlich, ist ja fair, aber naja, Grand Est wird, finde ich, schwierig, dass es komplett ignoriert wird. Auch bei der WM. Kein einziges Spiel, nichts, keine Fanzone, gar nichts, war komplett außen vor. Und das ist, ja, da, das ist ein Ort, wo ich sage, okay, da kann man vielleicht mal irgendwie eine Top-14-Trophy-Tour hinmachen. Haben sie auch letztes Jahr gemacht, also nicht in Grand Est, aber die sind ja überall rumgefahren. Warum nicht? Beach Rugby kann man sicherlich auch am Rheinstrand spielen. Ich weiß es nicht. Aber die Möglichkeit sollte ja vielleicht bestehen.
In der Theorie zumindest.
Wir haben jetzt eine ganze Menge Zeit mit dem Newsblog verbracht. Wir haben aber auch erste Liga der Herren und Frauen und die Pro-Dedo, beste Liga der Welt. Es gab tatsächlich.
Und das Gute ist ja, da muss man auch sagen, Top 14 ist ja auch, muss man ja sagen, vieles. Eins haben wir schon angeschnitten in einem Spiel. Und dann gab es ja auch Spiele mit Montauban, weil das ist immer ein Spiel gibt, was man im Grunde überspringen kann.
54, 28.
Und ja, alle anderen Spiele, also machen wir ja mal das 54, 28, genau. Das Bild, was man halt sieht, wer Montauban auswärts spielt. Ja. Immer 28 Punkte gescored, aber ich glaube, das ist so die einzige Randnotiz. Viel interessanter, trotz des Ergebnisses, ist vielleicht Pau gegen La Rochelle. Ne? Pau natürlich aktuell nicht nur das Team, wessen Trikot Marc heute trägt, sondern auch ein Team, was in bestechender Form ist, kaum zu schlagen ist. Und auch La Rochelle besiegt ja 53-33 zu Hause. Was das Spiel nicht unbedingt interessant macht, viel interessanter macht es die schnellste rote Karte der Top-14-Geschichte, denn Antoine Astoy springt zum hohen Ball, streckt sein Bein aus und erwischt Aaron Grandidier die Ecke im Gesicht, das kann man schon so sagen. Und markiert ihn so ein kleines bisschen glatt rot.
Also man muss halt auch wirklich sagen, auch im Fußball wäre das eine rote Karte gewesen, ein hohes Bein, gefährliches Spiel. Vielleicht, es ist ja nicht die einzige rote Karte. Ron O'Gara hat ja 60 Minuten lang durchgewettert und wurde dann auch vom Platz gestellt. Seine mittlerweile siebte Sperre als Trainer von La Rochelle. Seine siebte rote
Karte. Muss auf der Tribüne gehen.
Siebte rote Karte als Trainer. Es muss auch irgendeine Form von Rekord sein. Aber ehrlicherweise, die Diskussion, die daraus entstanden ist, war das jetzt eine orange Karte, war das keine orange Karte? Ehrlicherweise verstehe ich es nicht. Der Mann hat Absicht oder nicht? Aber er...
Absicht, glaube ich.
Ich glaube nicht, es wird keine Absicht gewesen sein, aber er hat schon wirklich in Kauf genommen, dass es passieren kann. Sonst gehst du nicht mit dem Bein voran oder mit den Stollen voran in hohen Ball rein. Und mit den Stollen voran, er hat ihm ja fast irgendwie das Auge ausgestochen gefühlt mit seinen Stollen. Also für mich eine ganz klare rote Karte. Trotzdem, La Rochelle bis so zur 50., 60. Minute mindestens auf Augenhöhe. Also es war nicht, trotz 80 Minuten in Unterzahl, würde ich nicht sagen, dass La Rochelle dieses Spiel hätte verlieren müssen.
Aber mit einem Mann weniger geht einem dann irgendwann die Puste aus, vor allem wenn man gegen diese Hintermannschaft von Po anlaufen muss oder verteidigt.
Also ich glaube, es sind zwei Faktoren. Zum einen, dass eben der Fullback gefehlt hat und sie mit ihren kontinuierlichen hohen Bällen, die Po ja nun mal gerne spielt, da einfach ein sehr effizientes Mittel hatten. Und die andere Sache, dass einfach auch Po sich weiterentwickelt hat, dass sie solche Spiele jetzt eben auch nicht nur gewinnen, sondern auch noch mit Bonuspunkt gewinnen. Pigeroni hat das nach dem Spiel relativ klar auch gesagt und ich denke auch nicht, dass das falsch ist. Also die letzten Jahre, wo sie auch gut gespielt haben, haben sie solche Spiele aber trotzdem nicht konsequent zu Ende gespielt und dann auch gerne mal verloren. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Punkt der ja. Weiterentwicklung.
Wir haben ja im Podcast schon öfter darüber geredet, wann macht es endlich Klick, sozusagen. Ja. Wann belohnt sich Po endlich für die Kontinuität, die guten Leistungen? Vielleicht ja dieses Jahr. Das ist ja diese Mannschaft, die tatsächlich Meister wird. Man wird sehen.
Vor allem, wenn Toulouse doch noch Punkte abgezogen werden oder sie von den Playoffs ausgeschlossen werden. Aber da kommen wir in einer anderen Folge mal zu. Castres-Perpignan, auch ein Spiel, was am Ende ein Resultat hatte, mit dem alle gerechnet haben, 23-7. Auch wenn man sagen muss, und so fair muss man sein, Perpignan war deutlich lebhafter, deutlich aktiver. Oder Pieta hat sein Debüt gegeben und wirklich gegen seinen Ex-Verein viel Animation reingebracht, auch wenn es am Ende alles zu unpräzise, zu ungenau war. Und Bayonne hat ein recht langweiliges Spiel, 22-20 gegen Lyon gewonnen. Knappes Ergebnis, das Spiel war gar nicht so knapp, war relativ, naja. Und ich glaube, dann bleiben noch zwei Spiele. Montpellier gegen Bordeaux, 28-24. Da ein Spiel, das allen im Kopf bleiben wird für die Sachen, die Mathieu Jalibert auf einem Rugbyfeld alles macht. Bordeaux mit Top-Team angereist, also die beiden Flügel haben gefehlt, Penaud und Jalibert, aber ansonsten in Vorbesetzung. Und Mathieu Jalibert, der ohne Support einfach mal einen Querball in seinem eigenen Mahlfeld spielt und am Ende ja auch noch wirklich, ich weiß gar nicht, ob da ein Versuch draus geworden ist oder fast ein Versuch draus geworden ist, aber das war, Mathieu Jalibert macht Mathieu Jalibert-Sachen. Fantastisches Spiel von Lenny Nucci. Zwei Versuche unter anderem.
Zwei Versuche.
Auch, wo man sich...
Und der Trainer, der ihn lobt und sagt, der Mann gehört in die Nationalmannschaft.
Also in der Form...
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Pressekonferenz.
Ich meine, er hat halt nicht Unrecht. Ich meine, er war jetzt im November verletzt, sonst hätte er vielleicht sogar gespielt. Aber in der Form, in der er ist, ist er definitiv oder müsste er in jedem Fall spielen. Schon wirklich, wirklich solide, was er macht. Und ansonsten Montpellier, die diesen Sieg festhalten, 28-24. Wichtiger Sieg, zweite Niederlage in Folge für Bordeaux. Krise, naja, nicht ganz.
Ja, ein bisschen schon, oder?
Ja.
Das ist nicht der Saisonstart, der ideal ist.
Das stimmt schon, aber dass sie einen mauen Saisonstart haben, wissen wir schon seit einer Weile. Und am Ende weiß ich halt auch nicht, ob es nicht einfach, naja, ein bisschen Kater, ein bisschen lange Saison einfach gehabt.
Sagst du Kater noch vom Champions Cup Finale, dass es noch nicht ausgenüchtert sind, die Jungs?
Es war schon eine lange Saison mit zwei Finalen. Ich kann schon verstehen, dass da so ein bisschen die Beine unrund sind. Es fehlen viele, oder sie haben am Anfang der Saison haben viele Spieler gefehlt. Und ich glaube, da ist einfach noch so ein bisschen müde Bein. Und ich glaube, es ist dann jetzt einfach die Frage von, wann kann man mal eine Pause kriegen und so irgendwie den Kopf freimachen. Und aber nur mal so eine Frage nochmal am Rande, weil ich habe letzte Woche, habe es hier erzählt, ich hatte ein sehr spannendes Gespräch, in dem mir von einem Mitspieler oder einem Spieler von Bordeaux erzählt wurde, dass Louis Bierbiere immer noch im Espoir-Vertrag sei.
Kann sein, ja. Also das würde mich nicht wundern. Ich war ja, als ich in Brief gespielt habe, immer noch Espoir. Und auch als Leo Barré schon Nationalmannschaft gespielt hat, hat er noch ein Contra-Espoir gehabt.
Jetzt siehst du, da war ich mit dem...
Also, die haben ja auch keine Gehaltsgrenzen. Ja. Du kannst ja auch als Jugendspieler 1 Million verdienen, theoretisch. Ich nehme an, sie haben mehr verdient als ich damals im Brief. Oder verdienen immer noch mehr als ich damals im Brief. Also du kannst mehr als einen Profivertrag verdienen.
Ich war mir halt nicht sicher, wie es mit Nationalmannschaft ist. Aber das beruhigt mich ein bisschen, weil irgendwie für mich war es so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass es stimmt, aber irgendwie erscheint es mir unwahrscheinlich. Naja, aber es ist beruhigend zu wissen irgendwie.
Das geht.
Und ansonsten, das Spiel mit der meisten Spannung war sicherlich das Duell zwischen Clermont und Paris. Am Ende 36-32 mit einem kontroversen Versuch nach der Sirene.
Für dich Vorwurf oder nicht?
Nee, für mich war es ein regulärer Versuch.
Für mich auch. Verdammt, kann ich nicht streiten. Für mich auch ein regulärer Versuch, auch wenn man sagen muss, dass Paris sicherlich mehr verdient hätte.
Ja, das muss man schon sagen. Also Clermont, die ja solide in die Halbzeit oder bis zur Halbzeit solide gespielt haben, 17-3, kurz vor der Halbzeit, dann noch einen Versuch kassiert, 17-10 und dann ein bisschen eingebrochen. Paris, die 5 Minuten, ne, 78. Minute, 76. Minute die Führung übernommen haben. Paris waren in vielen Bereichen das deutlich bessere Team. Und dass sie sich hier nicht belohnen, ist bitter. Aber trotzdem muss man sich für diese Leistung loben. Das war schon...
Absolut.
Das war schon richtig gut.
Und nimm immer ein Entführen einen Punkt aus der Auvergne.
Clermont am Ende gewonnen. Kann man nicht sagen. 100. Spiel für Baptiste Jonot. Schon. Der Mann ist ja gefühlt erst 16. Wer hat das ja? 21? 20?
23.
100. Erstligaspiel für Clermont. Schon eine beeindruckende Leistung. Aber nicht so beeindruckend wie ein gewisser Maxime Oldmann in der Pro de Deux.
Der einen Stern holt, jawohl.
Er hat einen Stern mit ihm. Und vielleicht
ein Versuch auch noch gelegt.
Wir sollten vielleicht trotzdem nicht und... Also, er hat ja nicht nur einfach einen Versuch gespielt und nicht nur ein gutes Spiel gespielt. Der höchste Derby-Sieg in der Geschichte des Derby Landais zwischen Dax und Mont-de-Marsan, 68-14. 68.
Der Präsident von Mont-de-Marsan hat nachher gesagt, es war eine Schande. C'est la honte. Un sentiment de la honte.
Es ist ein Wort, das an dem Wochenende relativ häufig gebraucht wurde von verschiedenen Personen.
Generell in Frankreich relativ häufig verbraucht.
In dem Fall fällt es mir wirklich schwer zu widersprechen. Also ich meine, es war ja ein Derby kannst, also ich wollte gerade sagen, ein Derby kannst du verlieren, aber das stimmt nicht. Ein Derby wird nicht gespielt, ein Derby wird gewonnen.
Es wird gewonnen.
Hat sich nur eine der beiden Seiten zu Herzen genommen. Ich meine, das muss man halt wirklich sagen, zur Halbzeit stand es was 42-0 oder so. Das war schon... Also, es fällt mir auch schwer, ein anderes Wort als schändlich zu finden. Das ist schon ein wirklicher, wirklicher Tiefpunkt für das Stade Montois. Es führt für mich wirklich keinen Weg dran vorbei. Und wenn sie nicht... Also, dass der Lokalrivale, der 5 Punkte... mit 5 Punkten weniger in die Saison gestartet ist, jetzt mittlerweile 7 Punkte mehr in der Tabelle hat... Also wenn das die Leute nicht, also man ist ja einiges gewohnt, aber ich meine, wir reden ja auch von einem Verein, der vor 3 Jahren noch um den Aufstieg gespielt hat.
Und groß investiert hat, Stadion erweitert hat, neuen Kunstrasen gebaut hat, Spieler geholt hat, richtig Ambitionen hatte. Und dann ist es ja noch das Derby, also Dax Mont-de-Marsan, 20 Minuten nicht einmal. Ja. Das ist wirklich ein Katzensprung und dann 70 Punkte, das ist also...
Schändlich trifft schon wirklich ganz gut. Nicht 70 Punkte, aber 75 Jahre. hat der Rugby-Club Vannetais
Erik Marx
durchgespielt im Sondertrikot, im schicken roten Sondertrikot, das jetzt schon auf eBay zu finden ist. Nicht von Erik Marx, aber in der schönen...
Hast du direkt zugeschlagen, ne?
Oh, nee, ey. Das sind also diese Scalper-Preise, das muss ja, also finde ich wirklich hart, wo du sagst, also eine schöne Trikotbox für 250 Euro oder sagst, schön, schön. Apropos Trikots, das sind wir euch noch schuldig. Das Format steht, wir können nicht alle Trikots durchgehen, das wird zu viel und vor allem wird sonst, ihr kennt mich, eine 10-Stunden-Folge. Wir werden euch aber als Buyers Guide, als Kaufguide, die unsere Top 10 der Saison aus den ersten drei Ligen.
Ja, das ist gut. Das ist gut.
Und unsere Flop 5 werdet ihr von uns bekommen. Ich hoffe noch in dieser Woche oder spätestens Anfang nächster. Dann kriegt ihr es mit Expressbestellung immer noch vor Weihnachten. Komme ich drauf, weil apropos Sondertrikot, ist mir natürlich das neue Sondertrikot von Perpignan in den Kopf gekommen und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal drei Nächte in Folge von einem Trikot geträumt habe, aber es ist ein Wink des Schicksals. Reden wir drüber, wenn wir das in der Folge drüber, aber fantastisch. Wann hat in jedem Fall 36-15 gewonnen, 75 Jahre Vereinsbestehen, würdig gefeiert, würde ich sagen. Und
absolut.
Ich meine, es waren, die meisten Spiele waren relativ voraussehbar.
Ja, ich meine, waren 36-15, dann, man muss auch sagen, Valence, Nevers, zu Halbzeit stand es 0-3, ja. Das war auch kein Kracher. Wir immerhin jetzt nicht untergegangen auswärts, aber wieder verloren. Und da muss man auch sagen, die anderen Spiele, Provence 48-16 gegen Carcassonne gewonnen, was wehtat, weil Carcassonne lange mitgespielt hat. Ich bin lange davon ausgegangen, dass das vielleicht die Überraschung des Spieltages wird. Aber gut, lange mitgelaufen und irgendwann einfach abgehangen. 50 Punkte dann am Ende des Tages, das ist dann deutlich. Ja. Und so liest sich eigentlich der gesamte Spieltag ein Spiel. Gibt es noch was, auch für Gesprächsstoff gesorgt hat. Da gab es ein Video, das habe ich auch dem Marc geschickt. Der würde wahrscheinlich nicht so mit seinen Spielen umgehen, aber vielleicht haken wir erstmal das ab, was man so als eindeutige Ergebnisse abliefern kann. Brief gewinnt gegen Colomiers 27-18, Grenoble gewinnt gegen Biarritz 33-25 und dann gewinnt Oyonnax 25-27 gegen Béziers. Und jetzt kommen wir zum Spiel, was für richtig, richtig Trubel gesorgt hat. Zorix Angoulême verliert erneut zu Hause 15-20 gegen Aurillac. Und das hat dazu geführt, dass der Trainer seine Mannschaft versammelt hat und vor laufenden Kameras er sie angeschrien hat, ihr seid schlecht, ihr seid schändlich, ihr geht mir auf die verwirrlich Eier und seid nur am Saufen. Statt saufen zu gehen, solltet ihr endlich mal das trainieren. Schämt euch. Und dann ist ja
mein Highlight war wirklich ja am Anfang, wir sind aus ganz, am Anfang war ja tatsächlich so, der erste Satz war noch so halb ruhig und das war, also comedy-technisch war das Gold. So, wir haben uns gesagt, wir kommen aus der Pause zurück. Ambitioniert. Ambitioniert mein Arsch.
Stimmt, stimmt. Ich dachte, ambitioniert meine Eier, aber ambitioniert mein Arsch, ja.
Ambitioniert mon cul. Es war, also comedy-technisch war es Gold. Ich fand's nach der Partie etwas unfair. War so schlecht.
Ich fand es nicht unfair, ich fand es aber nicht öffentlich. Also mach's in der Kabine, ja, aber nicht voll auf der Kamera.
Aber das Spiel, das Swerve Golem gemacht hat, war nicht so. Eigentlich waren sie nicht schlecht. Sie waren eigentlich sogar das bessere Team. Klar, kannst du dir hinterher nichts kaufen. Der Defensivbonus zu Hause, vor allem gegen Aurillac zu Hause zu verlieren, die nicht mal für die jede Auswärtsfahrt wie eine Reise in ein anderes Land ist. Ja, natürlich schwierig. Aber es war schon echt hart.
Ja. Eine Ansprache, die man sich hätte sparen können, weil, oder zumindest wenn man sie hätte haben wollen, nicht mit den Emotionen nach dem Spiel, sondern lieber dann im Vereinsheim oder mit dem Präsidenten oder am Montag dann, weil so vor ganz Rugby Frankreich, was weiß ich, wie viele Millionen Aufrufe dieser Clip schon hat, das ist, ob das jetzt die Wende bringt, ich weiß es nicht.
Ich kann es mir fast denken. Kommen wir noch zu den Frauen, die auch einen relativ spannenden Spieltag hatten, naja, in Teilen zumindest. Montpellier hat nach den Herren auch im großen Stadion gespielt, auf Canal Plus übertragen. Es war am Ende ein 29-0 für die Gäste aus Bordeaux, ja, mit neuem Trainerstab oder mit, naja, nicht neu, aber renoviertem Cheftrainer ist ja jetzt, oder der ehemalige Cheftrainer.
Frankreichs Nationalmannschaft.
Genau. Von daher muss man da ja ein bisschen intern befördern. Aber die Spielerinnen bleiben ja top. Toulon haben eine bittere Niederlage, 14-28 gegen Bobigny. Das ist ein Spiel, das sie nicht verlieren wollten. Im Abstiegskampf Lyon 24-15 gegen Lille gewonnen. Grenoble bittererweise 10-17 gegen Romagna, das Derby verloren. Ist halt auch dafür, dass man ja eine neue Seite aufschlagen wurde und ihnen große Versprechungen gemacht wurden, in der Halbzeitpause Probleme gehabt, aus der Kabine zu kommen, weil da gerade das Herrenteam vom Training kam und man die erst vorbeilassen musste, bevor sie ihr erst wieder zurück auf den Platz für ihr Erstligaspiel konnten.
Auch lächerlich.
Es ist unglaublich. Aber gut, man will ja innerhalb von, der Präsident hat ja, der Neupräsident und Investor hat ja versprochen, innerhalb von 4 Jahren möchte man vielleicht nicht einen Meistertitel holen, aber zumindest im Finale stehen, auf einer Ebene mit Toulouse-Romagna und Bordeaux. Naja. Und Toulouse hat auch im großen Stadion von Ernest Vallon das Derby gegen Blagnac mit 52-22 gewonnen. Romagna damit weiter ungeschlagen auf dem ersten Platz. Und Lille trotz allem, trotz dem ersten Sieg am letzten Spieltag, weiter ganz hinten. Aber das war's für diese Folge, würde ich sagen.
Könnt ihr euch auf die Trikotfolge folgen, auf euren Kaufguide, der kommt.
Und bis dahin wünschen wir euch ja trotzdem ein schönes Europacup-Wochenende und habt einen schönen Tag. Mögen die französischen Vereine gewinnen.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.